Sem Woll, ein Podcast des Osttiroler Bote mit Dieter Meier-Hassler und Michael Ecker.
Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sem Woll, der Podcast für Osttirol. Ich bin Ecker Michael, Chefredakteur des Osttiroler Boten, und mir gegenüber sitzt der Dieter Meier-Hassler, der Kolumnist des Osttiroler Boten. Servus Dieter, grüß dich.
Servus Michael.
Wir nehmen heute die 19. Episode unseres Podcasts auf und langweilig wird uns eigentlich nie. Wir hätten heute ein paar Themen gehabt, über die es, glaube ich, wert gewesen wäre zu sprechen. Unsere aktuelle Printausgabe, an der Stelle eine kleine Werbung dafür, ist wieder vollgepackt mit coolen Themen. Unter anderem berichten wir über die Wolfsrisse, wir berichten über die Stromleitung, das immer noch eine Riesendiskussion ist. Aber Dieter, wir haben uns für ein anderes Thema entschieden, über das wir heute reden.
Wir reden über das österreichische Bundesheer, die Hintergründe, Beziehung zu Osttirol, vielleicht ein paar Sachen, wie es früher war, wie es heute ist. Wir haben uns deshalb entschieden, weil das Stromthema ist sehr komplex, sehr schwierig, sehr technisch. Wölfe war wahrscheinlich ein Thema, werden wir uns vielleicht später nochmal annehmen, aber das Bundesheer ist, glaube ich, jetzt ein bisschen ein breit gefächertes Thema, was die ganze Bevölkerung mehr interessiert. Ich glaube, da gibt es einen Haufen zu reden, einen Haufen zu erzählen drüber.
Ich glaube schon, dass das alles Thema Beutegreifer sehr viele Leute interessiert, dass das derzeit akut ist. Man hat es ja jetzt gesehen, die Risse in Oberlins zum Beispiel waren wirklich unschön. Und dennoch möchte ich gerne über das Bundesheer reden, und das hat unter anderem auch den Grund, dass ich leise Kritik an unserem Titelbild vernommen habe. Also es hat Stimmen gegeben, die das Titelbild zu martialisch befinden, und ich muss sagen, wir haben uns auch nicht, oder speziell ich als Chefredakteur, haben mich auch nicht unbewusst für dieses Bild entschieden. Der Kirchmeier Franz hat die Angelobung besucht. Es waren 260 Soldaten des Jägerbataillons 24 da, und Bundesheer ist ein Thema, weil es momentan einfach sehr, sehr viele Krisenherde auf der Welt gibt, und die Bedrohungslage ist schon gestiegen, Dieter, oder wie würdest du
schon,
das?
Darf ich jetzt mal schauen, ich muss ja mal geben, gib mal bitte den Osttiroler Boten her, weil für mich war das überhaupt nicht greifbar, warum das martialisch ist.
Es sind Soldaten, die in der Haschbinger Kaserne marschieren, mit Waffen natürlich.
Das sind aufmarschierende Soldaten, aber unsere Angelobung hat vor 35 Jahren genauso ausgeschaut. Man hat die Uniform an, und das ist der neue Kampfanzug, schaut halt mit dem Tarnanzug, schaut vielleicht ein bisschen kampfmäßig aus, wie früher unsere grün-grauen Anzüglein. Mhm. Aber ich da sagen, nein, das passt schon immer. Kaserne im Hintergrund, die grüne Wiese und junge Männer, was bereit sein, mit der Waffe Dienst am Vaterland zu leisten. Mhm. Entweder bekennt man sich zu denen, und Österreich hat sich, das haben wir jetzt gerade vorher noch recherchiert, 2013 zur Einhaltung der Wehrpflicht bekannt.
Da würde ich vielleicht später nochmal gern genauer dazu kommen.
Die Krisenherde, hast gesagt, okay, ich schweife aus. Ja, eine Verteidigungsbereitschaft, glaube ich, braucht ein Land. Man hat, wenn wir jetzt in der Geschichte, was wir Gott sei Dank alle nicht erlebt haben, im Zweiten Weltkrieg, die Schweiz hat natürlich viele Grüne gehabt, aber auch ihre Verteidigungsbereitschaft hat den Zweiten Weltkrieg sie wahrscheinlich vor den Einmarsch der Deutschen beschützt, weil natürlich, wenn es nicht dafür steht, so ein Land anzugreifen, und das kann zwicken, kann wehtun, dann überlegt sich das jemand. Und ein Land, was überhaupt keine Verteidigungsbereitschaft hat, ist natürlich schon ein Opfer. Und deswegen, auch wenn wir jetzt dauernd über die Neutralität reden wollen, glaube ich, in der Neutralität gehört auch eine funktionierende Verteidigungslinie, gehört dazu.
Eigentlich ist ja das sogar die Grundlage der Neutralität, oder? Dass ich mich selber verteidigen kann.
Grundsätzlich bin ich ja nicht mehr neutral. Wenn ich sage, mir hilft doch nicht die NATO oder mir helfen doch nicht die Deutschen, dann bin ich ja nicht mehr neutral. Dann verlasse ich mich ja auf Partner, die was ich eigentlich nicht habe als neutrales Land. Und das solches glaube ich schon. Aber wir wollen jetzt ja, glaube ich, heute keine nationale Verteidigungsdebatte angehen. Aber grundsätzlich glaube ich, sind wir beide, wenn das unsere Vorfeldgespräche, schon der Meinung, dass das braucht. Und das Bundesheer hat ja auch andere positive Aspekte, und es tut da, glaube ich, den jungen Leuten nicht schaden, diese 8 Monate oder diese 6 Monate beim Militär zu sein.
Warst du, Dieter, selber beim Heer?
Ich war Militär von 1991 bis 92, war 2 Monate Grundausbildung, und dann war ich damals sogenannter Systemerhalter, war dann Kanzleischreiber in einer Kompaniekanzlei, und Versorgungstrupp ist dann meine militärische Verwendung gewesen. Ja, also Ich habe es relativ positiv, in Erinnerung. Vielleicht auch, weil man das Negative verdrängt, aber im Großen und Ganzen war das spannend. Es ist für mich das Spannendste in einer Militärzeit war, dass man mit Leuten zusammengeschweißt wird, ein paar Monate, mit denen man sonst wahrscheinlich nie in Kontakt kommen war. Aus verschiedenen Tälern, aus verschiedenen sozialen Bereichen. Ich war Hackschüler und ein Nickelstorfer Wirtsbuhr und ich war mit einem Iseltaler oder mit einem Vilgotter Bauernbuhr wahrscheinlich nie in Kontakt gekommen. Und beim Ausgehen nicht. Und das war schon spannend. Und wie man sich da zusammenraufen muss und dann auch will und da auch Kameradschaft entsteht, also war eine schöne Zeit.
Ich muss sagen, ich war leider untauglich, muss aber sagen, dass ich diese Zeit doch irgendwo vermisst habe, weil es ja doch auch, glaube ich, für die jungen Leute so eine Phase ist, wo du die selber finden kannst und du dir auch die Frage stellst, wohin du gern möchtest. Und ich glaube, dass mir diese Zeit auch gut getan hätte. Bei uns waren es ja dann nicht mehr 8 Monate, sondern 6, aber ich glaube, dass es grundsätzlich keine schlechte Zeit ist für die jungen Leute.
Man kann ja drüber streiten. Ich habe einen Schwager, der was das Bundeswehrzeit gehasst hat, der hat, glaube ich, wenn ich so sagen darf, ohne irgendeinen Namen, schlechte Ausbildner gehabt oder die was halt nicht gar so Leute motivieren haben können. Da gibt es schon unterschiedliche Erfahrungen. Es gibt ja das Ambos, lernt man Bundeswehr, ist er wer, in Zivil ist er nicht viel. Also man hat da schon, es hat so Zeiten gegeben, da waren die echten Stürzler, die waren dann auf einmal, der war halt dann Korporal oder Zugsführer oder vielleicht gerade und gerade Wachmeister. Der war ja älter wie Andrusch, genau gewusst, der Trottel kann nicht bis 3 zählen. Und der,
bitte
und,
keine Schimpfwörter im Podcast.
Der T mit ein paar Buchstaben hinten kann nicht bis 3 zählen. Und da ist natürlich den einen oder anderen schon die Galle aufgegangen. Ich habe das nicht gehabt, ich habe das Glück gehabt. Meine Ausbilder waren alles lässige Hegel. Freilich kann man natürlich jetzt nicht frech sein. Und das, man muss sie akzeptieren, sie sind deine Vorgesetzten. Das ist auch in einer Firma, du kannst zum Chef nicht sagen, du bist blöder wie ich, der Chef ist Chef. Und beim Militär ist halt auch so, wenn er auch Keks lässt und du kannst, ist er halt dein Vorgesetzter. Und das muss man halt akzeptieren, wenn man sich mit denen abgefunden hat, dass du halt eine ganz strikte, ganz genau durchorganisierte Hierarchie gibt. Wenn man mit denen sich arrangiert hat, dann kann man gut leben damit. Und wie gesagt, ich habe das Glück gehabt, es waren bei mir alles lässige Hegel und die haben uns auch motivieren können und haben auch geschaut auf uns und wir haben immer ein das Gefühl gehabt, dass man bei unseren Gruppenkommandanten und uns bei unseren Zugkommandanten auch in einem gewissen Grad auch gut aufgehoben war. Damit du weißt, ich bin eingeruckt, kurz nach der Jugoslawien-Krise, die was vor mir beim Militär waren, die haben wirklich mit voller Bewaffnung, mit scharfer Munition an die Grenze müssen, zur echten Grenzsicherung. Und das war ja fast ein Kriegseinsatz, also ein halber, es war eine Mobilmachung. Und das war bei mir vorbei. Und mir natürlich über das geredet, weil das war ja unmittelbar, es war ja ein paar Monate vor uns. Und da hat sich auch kristallisiert, wer gute Leute sein, weil das war ja fast ein Ernstfall, oder zumindest ein Ernstfall sehr nahe. Und wir haben die Leute gebracht, die was abgerüstet sind, gesagt, das sind alles gute Leute mit, und damals viel gehabt, mit denen, unter Anführungszeichen, Gott bewahre, dass uns das haben wir eh nicht müssen, aber mit denen würden wir in den Krieg ziehen, da fühlen wir uns sicher, weil, wenn wir haben, können wir mit dem Kommandant haben, und das Gefühl haben wir gehabt. Aber das ist natürlich ein gutes Gefühl, das ist natürlich sehr, Gott sei Dank, bei uns sehr theoretisch in Österreich, und damals noch viel mehr, aber das Gefühl zu haben, dass der weiß, wann in den Kopf einziehen musst, wann in den Hause stecken kannst, das gibt natürlich schon ein gutes Gefühl.
Man muss ja sagen, dass das Bundesheer in Lienz eine recht aktive Pressearbeit hat. Wir sind ja auch die letzten Jahre immer wieder zu Übungen oder Schauen eingeladen worden. Und ich muss sagen, ich bin ja komplett ein Laie, was das Bundesheer angeht. Aber ich habe schon immer das Gefühl gehabt, dass die Leute da wissen, was sie tun. Wobei man dazu sagen muss, dass das Heer vor ein paar Jahren ja eigentlich noch zu Tode gespart wurde, oder? Ich kann mich erinnern, der erste Aufwind war dann einmal unter dem damaligen Verteidigungsminister Roskazil. Ich weiß, das war damals eine Riesensache in Lienz. Der ist damals gekommen und dann wurden die Medienvertreter eingeladen mit dem Blackhawk und dem Minister auf die Karlsbader Hütte zu fliegen. Und dort oben haben sie dann quasi eine Schau durchgeführt und diese neuen Hägglunds präsentiert. Und das war so das erste Mal seit Jahren, wo man das Gefühl gehabt hat, da passiert jetzt was. Ich kann mich noch erinnern, der Minister hat damals so Lackschuhe angehabt, war vielleicht
overdressed
für das Gelände der Allianz der Dolomiten nicht ganz so passend. Aber damals hat man schon den Eindruck, oder habe ich den Eindruck gewonnen, das erste Mal, die wissen schon, was sie da tun. Gell? Also,
nein, also das passt schon, weil so zu Todi gespart oder sehr gespart, wo ich beim Militär war, 1992, wir haben noch die Steierdiesel gehabt, glaube ich, eingeführt beim Militär in die 50er Jahre, die waren dann 40 Jahre alt, die LKW, die sind ja erst vor 15 oder vor 20 Jahren ersetzt worden durch die neuen Steier-LKW. Sie haben ihren Dienst getan, ist gegangen. Wir haben, meine Ausbilder zum Beispiel, haben wirklich privat mit dem Zivilgeld oder mit seinem Geld gewisse Ausrüstungsgegenstände gekauft, weil die Ausrüstung, was wir in den 90er Jahren gehabt haben beim Militär, war wirklich fast das Gleiche. Wenn du Platoon oder den amerikanischen Vietnam-Filme geschaut hast, unser Ausbildungsstandard in den 90er Jahren war wirklich die 60er Jahre oder 70er Jahre vom Vietnamkrieg. Genau die Wäsche, die Gurte, genau das Zeug haben wir damals gehabt. War natürlich schon alles ein bisschen alt. Und das haben sie jetzt massiv Geld investiert. Die neuen Uniformen, die neuen Kampfanzüge, die ganzen Sachen. Da haben sie jetzt wirklich kurz Zeit gekriegt, das Militär. Was ja wichtig ist, weil wenn du mit einem alten Klumpen mal laufst und du bist dann fetzt nass, wenn du ins Feld musst. Die Imprägnierung hat damals auch nicht immer hingehauen. Also, da hat sich schon viel getan.
Wobei es ja nicht so lange her ist, dass wir über Sparmaßnahmen geredet haben. Also, ich kann mich noch ganz gut erinnern, an die Diskussion über die Schließung der Franz-Josef-Kaserne. Das ist ja noch gar nicht so lange her.
Na gut, das ist jetzt ein anderer Grund, ob es in Linz wirklich zwei Kasernen braucht, und das kann man jetzt drüber streiten. Natürlich haben sie ja gesehen, weil sie mit Gewalt ganz viele Kasernen auf den Markt geworfen haben, dass sie dann relativ wenig Geld dafür gekriegt haben. Also das große Sparpotenzial und so ein Vermögen ist da jetzt nicht drin, wenn man Kasernen verkauft, dann kriegst du halt 2 Millionen dafür und die sind halt schneller verpufft in irgendeinem Heeresbudget, als wenn man bis 3 zählen kann. Deswegen, glaube ich, kann man sehr lassen. Und was jetzt in Linz braucht, ich glaube, sie haben jetzt schon wieder Verwendung gefunden, warum, ich habe jetzt die Heeresstruktur, was in Linz war. Zu meiner Zeit hat es ja noch ein Stammwehr-Landregiment gegeben, oder Landwehr-Stammregiment, so heißt das, Entschuldigung. Jetzt ist ja ein Bataillon, ist ja quasi zurückgestuft worden. Früher ein Regiment ist eine militärisch eigenständig agierende Einheit, quasi zur Regionalverteidigung. Und jetzt haben wir ja ein Teil eines Gebirgsjägerbataillons oder Gebirgsjägerdivision. Und eben ein Lienzer Bataillon, das ist ein großer Unterschied, aber für den Soldat ist das eigentlich eh wurscht, weil du hast deinen Zugskommandant und deinen Kompaniekommandant, mit den anderen hast du nichts zu tun.
Aber jetzt nochmal hinterzukommen auf diese Debatte, das war, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ein bisschen länger als 10 Jahre her, es war auf alle Fälle eine der ersten großen politischen Debatten, die ich in Osttirol als Journalist miterlebt habe. Und ich kann mich erinnern, damals die Schließung hat angekündigt der Minister Klug, Gerald Klug hat er geheißen, und da hat sich dann eine breite politische Mehrheit in Osttirol gefunden, die gegen diese Schließung der Franz-Josef-Kaserne demonstriert hat.
Ich verstehe das, weil sie hat wahrscheinlich eine gewisse emotionale Bindung, das ist die alte Kaserne, nur von der Kaiserzeit gegründet. Hat 3 Epochen überstanden und wie schon gesagt, es ist das Gebäude, es ist ja denkmalgeschützt da, ganz so viel kann man mit denen wahrscheinlich gar nicht machen. Ich glaube, ich habe sogar indirekt damals auch mit unterstützt, weil ich es schade gefunden habe. Und wie schon gesagt, das Einsparungspotenzial haltet sich ja gering. Am meisten Geld kosten die Leute und das Haus jetzt zu erhalten, kostet ja einmal wieder Geld, aber kostet nicht die Welt.
Und man muss ja sagen, dass es auch in der Zeit diese Debatte um die Wehrpflicht in Österreich gegeben hat. Das war ja eigentlich, das war nicht in Stein gemeißelt, dass die für immer in aufrecht bleibt.
In Österreich mit dem Staatsvertrag hat man sich dadurch entschlossen, die Wehrpflicht einzuführen und hat sich gedacht, ein von der breiten Bevölkerung getragenes Heer, quasi wo jeder junge Mann ab 18 dann seine 8 Monate oder 9 Monate und später 6 Monate Dienst machen muss, verankert das Militär in der Bevölkerung. Man hat auch Angst gehabt vom Berufsheer, dass die natürlich abgehoben der Bevölkerung agieren können. Auch damals die Geschichte hinter in der Erste Republik, das Berufsheer, was damals auf Soldaten, auf Arbeiter geschossen hat in Wien. Man muss jetzt wirklich 60er hintergehen, die Leute haben das ja noch erlebt. Und darum sagt ein Heer, wo die ganze Bevölkerung vertreten ist, das wird so etwas nicht machen. Und aus der Geschichte aus ist entstanden und aus der Geschichte aus hat man gesagt, das soll so sein. Und dann hat man eigentlich, das war natürlich, der Kalte Krieg war zu Ende, von Russland, ist auch damals überhaupt das Gefühl, dass keine Bedrohung ausgeht. Alle Bedrohungsszenarien sind damals unter Anführungszeichen zusammengebrochen oder weggebrochen, besser gesagt. Und dann hat man geglaubt, man braucht es nicht mehr, man braucht es nur für gewisse professionelle, punktuelle Einsätze. Und dann braucht man Fachleute und dann macht ein Beruf ja bis zu einem gewissen Grad schon mehr Sinn. Ich war damals auch eher für die Abschaffung der Wehrpflicht.
Und da muss ich jetzt schon einkrätschen, unter den heutigen Rahmenbedingungen mit dieser Bedrohung aus Russland, die es ja zweifelsohne eigentlich gibt gegenüber dem Westen und der weiteren Krisenherde auf der Welt, würdest du heute auch noch gegen die Wehrpflicht sein?
Also ich glaube, nachdem die Kriegsführung ja sehr technisch geworden ist und auch hybrid und alles, glaube ich, dass die Territorialverteidigung, was wir mit Bodentruppen, was wir jetzt machen, eher vernachlässigbar ist. Aber ich will mir das Militärexperte ausspielen, weil ich 6 Monate beim Militär war, als Grundwehrdiener. Aber was ich so mitkriege, es gibt immer noch ein Für und ein Wider, aber ich glaube, in 6 Monaten kannst du keinen Drohnenpiloten ausbilden und keinen Techniker ausbilden, der was Drohnen abschießen kann mit hochtechnischen Geräten. Du brauchst halt dann jetzt echt wieder, weil in die 6 Monate Erfolgsjahr, das ist einfach der klassische Fußsoldat.
Ja, aber du hast eine Basis, nicht? Ich muss auch sagen, damals, wo es diese Debatte und diese Volksabstimmung gegeben hat, habe ich mir klar als Gegner der Wehrpflicht, glaube ich, sogar mal in einem Zeitungskommentar deklariert. Und heute, glaube ich, würde ich es anders sehen.
Nochmal, wenn man jetzt davon ausgeht, dass man will, dass ein Land eine Verteidigungsbereitschaft hat, das ist ähnlich wie, man geht ganz ein primitives Beispiel, Freiwillige Feuerwehr, der Berufsfeuerwehr. Sobald der Staat so groß ist und so weiter, dann brauchst du wahrscheinlich die Professionalität, damit die immer und überall da ist. Mhm. Andererseits haben alle Städte auch Innsbruck, hat ja auch zu auf Berufsfeuerwehr, dazu auf Freiwillige Feuerwehr. Weil es grundsätzlich natürlich nicht schlecht ist, wenn da diese Bereitschaft, den anderen zu helfen, da ist. Und wenn man es so betrachtet, also mental betrachtet, macht das Volksheer, die Wehrpflicht schon Sinn, weil dann quasi eine Verteidigungsbereitschaft da ist und die Leute wissen, man soll das tun, es braucht uns. Und von den her schon, vom Praktischen her tue ich mir schwer.
Wobei, so leicht tut sich das Bundesheer ja auch nicht, Leute anzuwerben. Und da ist mir bei der Lektüre des Berichtes vom Kirchmeier Franz ein Satz untergekommen. Nämlich sagt der Kommandant Wassinger, also er hat von einem Bataillon gesprochen, Zitat, das dem Donner der Kanonen folgt. Und jetzt wäre meine Frage an die, Dieter, könnte diese Rhetorik vielleicht zu martialisch sein? Oder ist einfach die pure Realität? Also, das ist schon klar, generell Bundesheer, Landesverteidigung, das ist nichts Lustiges, aber geht man da nicht vielleicht doch zu weit? Ich weiß es nicht.
Na, Landtagsabgeordneter Meierl hat gesagt, das ist kein Wellnessurlaub, das ist
Bundesheer. Da hat er recht, ne?
Hat er recht. Und eins ist klar, grundsätzlich schwöre ich, und das ist auch die Angelobung, dass ich bereit bin, mit meinem Leben, mit der Waffe in der Hand, das Land zu verteidigen. Und wenn ich das bin, heißt also rein theoretisch, muss ich dann auch tun, und das wird hoffentlich nie der Fall sein, aber grundsätzlich ist das Militär bereit, wenn geschossen wird, auch zu schießen, um das Land zu verteidigen, um mögliche Aggressoren einzubinden. Und in übertragenem Sinn hat er gemeint, überall, was das Militär braucht, kommt's, und er hat's halt schon ein bisschen martialisch und schon ein bisschen mit den Donner, weil Gott sei Dank unser Militär von der UNO eben erst dann eingesetzt wird, wenn das Donnern der Kanonen aufhört. Weil sonst dürfen wir als neutrales Land da gar nicht hin. Und unser Militär Auslandseinsätze macht es ja eigentlich nur, wenn das Donnern schon verhallt ist, um Friedenssicherung zu machen. Aber das haben wir auf die ganze Welt. Aber wir sind ja schon, wir sind in Israel gewesen, in Gazastreifen, überall, wo wir waren, zur Friedenssicherung. Und da hat es früher gedonnert. Und da sind wir, ja. Aber Soldaten, wenn man dabei war, da war es mal Soldaten und Berufssoldaten. Und das spricht jetzt wieder gegen die Berufssoldaten. Sind natürlich, du wärst kein Berufssoldat, wenn du nicht irgendwie Entsportler bist, das ein bisschen auch leicht abenteuerlich siehst und auch ein bisschen Waffennorm muss schon auch sein. Also jemand, der was so ein kompletter Waffengegner ist, hat natürlich beim Militär nichts verloren.
Ja, das ist schon klar.
Und man darf jetzt eins ausüben, glaube ich, wir beide, so viel kennen die auch, Michael, sind jetzt nicht wirklich fasziniert von Waffen. Aber wenn man so ein neues Gerät sieht, so ein Hubschrauber, so ein Black Hawk und da die Waffenausrüstung, was oben hat, und man sieht einen Panzer, die Technologie, eine gewisse Faszination üben die schon aus, das kann ich schon bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Weil ich sind Mord- und Todesgeräte, wenn man kann man es auch wieder sägen. Aber die technische Faszination kann ich bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Und Militärler sind halt so, die sind halt beim Militär. Und die mögen halt auch Waffen und deswegen auch diese Wortwahl.
Dabei, glaube ich, gibt es beim Bundesheer lustige und nette Sachen. Also ich kenne ganz viele Leute, die immer noch, also auch Jahrzehnte danach, lustige Anekdoten aus ihrer Bundeswehrzeit erzählen. Und jetzt, Dieter, darf mich schon von dir interessieren. Du bist ja grundsätzlich auch eher ein geselliger Typ und ein lustiger Typ. Ich kann mir vorstellen, dass es auch in deiner Zeit die eine oder andere lustige Geschichte geben hat.
Es gibt oder? Mehr, ich weiß nicht, ob ich mit der Besten anfangen soll.
Ja, bitte schon die Beste. Ja.
Nein, ich war ja beim Militär 1991-92 und damals haben wir zu dritt, damals der Magister Hausner und Rüstungsverbandchef von Osttirol, jetzt freiheitlich Abgeordneter, der Magister Schwarzer, jetzt Lehrer an Klösterle. Wir drei waren damals Freunde und sind seitdem aber damals eben enger benannt und wir haben die Idee gehabt, wir machen Osttirol für Kroatien, weil wir einen guten Freund gehabt haben, der was mit dem Skiclub in St. Jakob Urlaub war, der Dr. Ivan Drinkovic. Und der war Primararzt am Krankenhaus in Zagreb und der hat gesagt, er braucht Hilfe und wir sollen ihn helfen, weil sie senden gehen die technischen Geräte aus, sie brauchten da Unterstützung. Und dann wollten wir ein Benefizkonzert machen und
in Lienz für Kroatien.
Und wollten das dann für die dann sammeln. Ich will jetzt nicht zu lange ausholen, auf jeden Fall hat es dann eine Osttirol für Kroatien Hilfe gegeben. Wir haben dann Zeug gesammelt, wir haben dann auch das Bundesheer dann das erste Mal eingeteilt, das Bundesheer. Weil dann hat sich die Caritas gemeldet und die haben uns auch Kleider gesammelt und Decken gesammelt, was wir auch. Und die haben in alle Dörfer in die Caritas stellen, haben die Altkleider und Mäntel und Winterkleidung halt gesammelt. Und wie bringen wir jetzt von Innerfilgraten, von Prägraten das Zeug nach Lienz, wo es dann ein kroatischer LKW abgeholt hat. Und dort hat uns das Bundesheer schon geholfen. Mhm. Und der Oberst Eigentler war damals mein Kompaniekommandant, Hartmann Hutter damals. Und die haben mir das ermöglicht. Ich habe dann freigekriegt, habe das dann koordiniert. Und dann hat die Fahrschule des österreichischen Bundesheers, hat mit die Vorschüler, ist dann in die DDR eingefahren und auf die Vorschul-LKW das gewohnt eingeladen, hat es auf Lienz zur Caritas gesammelt und damals dann zentral. Mhm. Und aufgrund dieser Hilfe des Bundesheers bin ich auf die Idee gekommen, man könnte ja mehr machen mit dem Bundesheer, man könnte es ja einteilen. Und wir haben ja damals ganz oft noch Samstag Dienst gehabt, aber da war dann Samstag zum Mittag war dann Schluss. Und da steht aber noch eine Abendverpflegung zu als Soldat. Und da haben wir halt das Dosenbrot gekriegt und die Dosenwurst und das Zeug.
Das hat es damals wahrscheinlich in der gleichen Form gegeben wie heute, oder? Inzersdorfer, oder?
Das ist ähnliches Zeug und das ist Dosenbrot und alles hochqualitatives Zeug, aber natürlich als junger
Jagdwurst.
Bub. Jagdwurst und das Zeug, weißt du, das hast du halt nicht gar so gerne gehabt und Bundesheer war sowieso das Bundesheerzeug. Entschuldigung,
mit Namen. Ja, aber das Gulasch war damals schon gut, oder?
Nein, das, was sie frisch gekocht haben, schon, aber jetzt nur damit weißt, Gott, das Dosenbrot, das hättest du zwei Stunden herauslassen müssen, damit es halbwegs gut war. Und es war vielleicht ein bisschen verböhnt, vielleicht war es gar nicht so schlecht, aber bei uns wollte es eigentlich so. Eigentlich wollte keiner, glaube ich, einer von 20 hat das mitgenommen. Alle anderen haben es hinten gelassen.
Wobei ich mich erinnern kann, ich rede viel mit Eltern über das Bundesheer und da hat nie jemand über das Essen gejammert, muss ich sagen.
Es war Essen nicht schlecht, aber diese Kaltverpflegung, die was man mitnehmen soll, die wollte halt keiner.
Die Dosenkost, ne?
Die Dosenkost, die haben halt ganz wenige mit heimgenommen, weil man hat sich auch gefreut. Es war einfach auch so, ganz ehrlich gesagt, jetzt auch für mich, man ist heimgekommen am Freitag, Samstag auf Nacht, dann hat die Mama halt gescheit gekocht.
Ja gut, du hast leicht Lampenkappe in einem Gasthaus.
Ja, ich wollte gerade sagen, aber es hat ganz vielen so gegangen. Weißt du, wenn die Buben nicht heimgekommen, bist du ja selber ein Sohnemann und die Mama die ganze Woche nicht hat, dann kocht sie dann am Samstag auf Nacht gescheit auf die Mama. Machen heute wahrscheinlich nur 95 von 100 Mamas. Auf jeden Fall ist das halt hinten geblieben, langer Rede, kurzer Sinn. Dann haben sie uns das dann drei oder viermal vorgesetzt und irgendwann ist es halt dann weggeschmissen worden. Und ich gesagt, das ist ja schade um das Zeug. Und dann meinte ich, das könnte man ja sammeln und dann deinen spenden, weil die haben ja wirklich
In Kroaten.
Ja. Die haben ja wirklich Versorgungsschwierigkeiten unten gehabt und Notstand. Und das ist gerade war ja haltbares Zeug und das war ja super gewesen. Und ich habe damals den Verteidigungsminister, den Dr. Fasselabend und den Außenminister Dr. Alois Mock einen Brief geschrieben. In meiner Kanzlei habe von beiden Ministern, natürlich von seinen Adjutanten und von seinen Sekretären, einen Brief hintergeschrieben, jeweils vom Chef selber unterfertigt, wo sie mich gelobt haben, ich bin so ein engagierter Soldat und so toll und so super und sie unterstützen das voll. Natürlich ist nichts passiert. Ich habe dann versucht, den Brigadier Schneider damals, das war der Adjutant des Verteidigungsministers Fasselabend, zu kontaktieren. Über die Heeresleitung ist mir nicht gelungen. Ich bin nicht durchgekommen. Dann bin ich irgendwann privat zu einem Kumpel gegangen und telefoniert und habe dann einfach angerufen und gesagt, Dieter Meierhasler, Kurier, Tageszeitung Kurier, nicht, und bist natürlich durchgestellt worden.
Damals hast du schon für den Kurier gearbeitet.
Ich habe für den Kurier gearbeitet, vor der Bundeswehr, schon freischaffend, das Jahr vor der Bundeswehr, und hab das dann eben gemeldet. Und dann war ich da und dann hatte ich der Brigadier, der Generalstitel, der erste Generalstitel in Österreich, sich gemeldet. Und dann habe ich gesagt, ja, dann habe ich mich richtig gemeldet, gesagt, Gefreiter Meierhasler, Landwehr Stammregiment 64, Linz. Sie haben mir da hintergeschrieben und da ganz kurz, ja, und weiter. Und dann habe ich mein Anliegen nochmal vorgebracht.
Das hast du dich traut damals.
Ja, ja.
Das ist schon eine schräge Aktion eigentlich.
Ich war da relativ sicher, weil ich wollte es ja wirklich machen. Und hat er mich natürlich so ein Abwimmeln versucht und ich dann, auch in meiner jugendlichen Naivität und Frechheit, sag ich, Herr Brigadier, so billig lasse ich mich von Ihnen jetzt da ganz sicher nicht abwimmeln.
Das hast du dem General
gesagt. Das hab ich denn damals gesagt, in meiner Unwissenheit wahrscheinlich, egal, ich hab das so ganz frech gesagt, dann hat natürlich ein Rahler und ein Schreier getan, der hat ins Telefon eingebrüllt, sag ich, ja, wissen Sie überhaupt, mit wem Sie zu tun haben, sind Sie komplett narrisch, so in dem Motto. Und ich gesagt, Herr Brigadier, ich weiß das schon, ich möchte Sie darauf hinweisen, dass ich in 4 Wochen abrüste. Nicht so, momentan redet der General des österreichischen Bundesheers mit einem Gefreiten des österreichischen Bundesheers. Sag, aber ich möchte darauf hinweisen, ich rüste in 4 Wochen ab. Und gesagt, dann sind Sie Adjutant eines Politikers und ich bin Redakteur eines der größten österreichischen Tageszeitungen. Dann haben wir mal 3-4 Sekunden Funkstille am Telefon.
Aber das war ein Risiko, nicht?
Ja, eigentlich war, ich habe an die Folgen wahrscheinlich nicht gedacht, was er du nicht kennen.
Aber jugendlicher Leichtsinn.
War schon jugendlicher Leichtsinn. Und dann sagt er, wollen Sie mir drohen? Dann sage ich, Herr Brigadier, das würde ich mir ja nie anmaßen. Sag ich, ich wollte Sie nur in aller Höflichkeit und Förmlichkeit darauf hinweisen, dass ich in 4 Wochen das Kräfteverhältnis deutlich zu meinen Gunsten verändere. Und da hat er genauso wie du, hat er dann lachen müssen. Da hat er gegrinst. Wahrscheinlich erstaunt über meine Wortwahl und über meine Frechheit und dann doch nicht drohend, sondern doch irgendwie mit einer...
Mit einem Schmäh,
mit ein bisschen Schlitzöhrigkeit ist umgebracht. Dann hat er mich wirklich Geduld gesagt, was willst du? Dann habe ich gesagt, Herr Brigadier, ich will das wirklich tun. Mir war nicht langweilig, weil ich will das machen. Und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und dann hat er die Idee gesagt, ja, der Soldatensprecher soll das machen. Ich sage, das bin ich selber. Und dann haben wir das wirklich durchgezogen. Ich habe in Lienz eine Probephase gemacht, wie wir in Lienz dann damals um 35.000 Schilling Lebensmittel gesammelt, in 3 Wochenenden oder in 4, ich weiß es nicht mehr so genau, ist ja schon Ewigkeiten her. Und dann haben wir eine Meldung geschickt an das Kommando, an eben das Verteidigungsministerium. Und dann haben es 3, und er hat dann einen weiteren Soldatensprecher in Österreich geschickt und die haben das dann nachgemacht. Und 3 Kasernen haben das dann auch gemacht, haben ein paar hunderttausend Schilling dann wirklich Lebensmittel gesammelt, was nach Kroatien gekommen sein.
Und im Kurier ist ein Bericht darüber.
Ist in Kurier, auch in einer kleinen Zeitung, auch in Osttiroler Boten, war damals ein großer Pressebericht, war österreichweit in den Medien. Und das Tolle war, es wirklich Tolle für mich damals war, es ist nachher damals wirklich ein Brief, ein Fax ans Regiment gekommen. Und da ist drin gestanden, den Gefreiten Meierhasler ist für seine Aktion Lebensmittel sammeln für Kroatien jedwede Unterstützung, die er benötigt, vom Regiment zur Verfügung zu stellen. Der Fax unterschrieben, der Verteidigungsminister im Auftrag Brigadier Schneider. Der ist angekommen und dann war die Hölle los in der Kaserne. Ich war in der Haspinger Kaserne. Der Hauptmann ist zu mir. Hasler! Du musst zum Chef, der Oberst, ein Brief vom Verteidigungsminister, hast du die guten Schuhe gehabt, passt das alles, ja, du musst sofort zum Chef.
Da bist du gegangen.
Ich bin dann natürlich sofort gegangen, war ein Befehl, Kapp aufgesetzt und bin dann rüber, hat dann geklopft, war der Oberstleutnant Meyer-Doppler, kann ich den Namen ja sagen, ist ja positiv besetzt, was ich jetzt erzählen werde, und der hat dann gegrinst, den habe ich gekannt von meiner Zeitungszeit her, war dann damals der Presseoffizier, der hat gegrinst und mit dem war ich ja eigentlich Beru vorher und der hat dann die gesagt, Herr Dieter, jetzt hast du ja aufgescheucht, die Chefin, und hat dann gesagt, warte, ich melde an beim Chef.
Hat er geklopft. Ostösterreicher,
der Meyer-Doppler. Und mach die Tür auf, damals der Oberst Eigentler war der Regimentskommandant. Ich wollte natürlich, wie ich das gehört habe, Oberst, natürlich hocken zusammen und salutieren. Ich sage, Mama, Herr Meierhasler, keine Formalitäten, setzen Sie sich nieder, möchten Sie einen Kaffee. In einer damals unvorstellbar, also Grundwehrdiener überhaupt niedersitzt beim Büro von Regimentskommandanten, weil der Eigentler war zwar ein Sir, aber doch ein Offizier der alten Schule und quasi mit einem normalen Soldat auf du und du beim Kaffee. Unvorstellbar.
Aber dir ist das gelungen?
Mir ist das gelungen, weil die natürlich damals wahrscheinlich gemeint haben, ich habe jetzt beste Beziehungen zur Verteidigungsministerium. Und von der Zeit an, und ich weiß eins, und dann, ich habe ja auch meinen damaligen Hauptmann 2 Wochen später oder 3 Wochen später nochmal fast einen Herzinfarkt beschert, weil ich habe dann jetzt den Bericht fertig geschrieben, wo alles fertig war, und das hat der oberste Regimentskommandant unterschreiben müssen.
Von dieser Aktion.
Von dieser Aktion, genau. Wie es in Lienz gelaufen ist, ich habe den fertig gehabt und wollte ihn dann wegschicken, und dann sehe ich ihn oberst beim Fenster vorbeigehen am Platz, und ich mache das Fenster auf und schreie aus: Herr Oberst, darf ich Sie kurz aufhalten? Wenn ich das 3 Wochen vorher getan hätte, war ich wahrscheinlich 2 Tage in Jumbus gesessen. Regimentskommandantenbeleidigung. Der ist tatsächlich stehen geblieben. Mein Hauptmann war gerade in einer anderen Ecke vom Platz, den habe ich nicht gesehen. Der ist, glaube ich, kassweiß, wo man gesehen, dass ich ihn Oberstock frei. Ein No-Go von aller Hierarchie, also quasi strengstens verboten. Ich bin dann raus und haben dann im Klappbrettel den Bericht gezeigt zum Unterschreiben. Und wollte mir, damit das weiß, ich war Schreiberling, war das gewohnt, dann hat man sich immer umgedreht und haben sie auf den Buckel das aufgeklickt und dann unterschreiben. Am Feld ist das so üblich gewesen.
Ehrlich?
Und ich wollte mich schon umdrehen, damit er auf meinen Buckel das unterschreiben kann. Und der sagt, na. Und hat er wirklich meinen Hauptmann herzitiert, und hat der sich umdrehen müssen, und hat dann seinen Buckel unterschrieben. Und das sind so Sachen, die werde ich nie vergessen, weil das war 2 Wochen vorher, wo ich vorher den Kontakt gehabt habe zum Verteidigen, nicht einmal im Theoretischen möglich gewesen. Und da sieht man halt, wie es Militär funktioniert.
Das heißt, du hast eigentlich in dieser Zeit eine steile Karriere hingelegt. Jetzt frage ich mich schon, warum du dich nicht dafür entschieden hast, diese Karriere fortzusetzen.
Ja, wenn du sagst, mein Hauptmann hat mich, wir sind ins Burgenland gefahren, hat mich wirklich, bin 2 Tage bevor das Regiment, eigentlich sogar das Regiment ist 2 Tage bevor ich abgerüstet bin, ist meine Kompanie ins Burgenland versetzt worden. Und der Hauptmann wollte mich wirklich mitnehmen, weil er mit mir als Schreiber am Ort Freude gehabt hat. Er hat immer Hassler zu mir gesagt, Hassler, ich schnitt nicht vorne ins Bugeln. Und sag ich, Hauptmann, mit Verlaub, aber ich rüste übermorgen ab. Ja, na, hat er schon einen Tag gehabt. Du kannst ja freiwillig verlängerten Grundwehrdienst. Sag ich, ja, das 12.700 Schilling plus Zulagen und so verdienen. Da habe ich ihn angeschaut und gesagt, Herr Hauptmann, Sie wissen aber schon, was ich in Zivilberuf bin, gell? Er sagt, ja, Journalist, ja. Sag ich, na, wissen schon, dass ich wahrscheinlich das erstens lieber mache und wahrscheinlich auch ein bisschen mehr verdienen werde als wie die 12.000 Chili. Also, er hat sich's eh schon gedacht, aber er wollte mich einfach fragen. Und wie schon gesagt, also, Bundeswehrkarriere wäre für mich nicht in Frage gekommen. Ich kann jetzt dir sagen, was ich damals mein Hauptmann gesagt habe. Es hat mir tatsächlich Spaß gemacht, die 8 Monate. Wirklich, davon haben wir 7 Monate und 3 Wochen Spaß gemacht. Aber ich wäre auch keinen Tag länger geblieben, weil wo ich schon darunter gelitten habe, ich bin ein freiheitsliebender Mensch. Du bist natürlich schon sehr, sehr eingeengt. Du musst in der Kaserne pünktlich da sein, wenn du irgendwo hin musst, gerade dass du nicht jedes Mal fragen musst, ob du das Klo gehen darfst. Und das war gerade in der Grundausbildung, das hat mich schon sehr gestört. Das ist deshalb, das musst du auch erst mengen. Wenn jemand Struktur gern hat, dann ist das toll, weil es ist durchstrukturiert von der Früh bis auf Nacht, aber das musst du halt auch mengen.
Diese Struktur hat vor ein paar Jahren ein junger Soldat richtig ernst genommen. Du kannst dich wahrscheinlich noch erinnern an diese Geschichte. Da hat es einen Soldat gegeben, der hat in die Kaserne nach Lienz müssen, hat sich aber ein Zugticket nach Linz gekauft. Und wo er dort war, ist er draufgekommen, dass er jetzt in der falschen Stadt ist.
Weit weg von Oberheinrich sollte.
Und ist dann mit dem Taxi tatsächlich nach Lienz gefahren. Und das, ich habe nochmal recherchiert, das Taxi hat damals 500 Euro gekostet und er hat einmal 170 Euro dabei gehabt und der Taxler hat ihm dann den Rest geschenkt.
Also, der wahrscheinlich auch beim Militär eingeguckt hat, er gewusst, dass der arme Bub doch große Schwierigkeiten kriegt, weil es ist ja dann trotzdem, es ist ja fast ein Vergehen, gell? Man, wenn du nicht wirklich verwechselt hast, meinst du, da hättest keine Zivilrecht. Aber rein theoretisch, wenn man nicht einrückt, ist das ja sogar ein zivilrechtliches Vergehen. Beim Militär, in dem Fall, wenn du sagst, du hast dich verdammt und rufst an und kommst nächsten Tag, wird da zivilrechtlich nichts passieren, aber am Bika haben sie die ganz, dann doch ganz sicher.
Ja, also Respekt ist nach wie vor da. Wir können jetzt wahrscheinlich noch ein paar Anekdoten von dir bringen. Es ist aber so, dass wir mit der Zeit schon eigentlich am Ende sein. Wir sagen, das Bundesheer ist schon durchaus ein ernstes Thema, aber es haben, glaube ich, auch sehr viele Menschen in Osttirol eine schöne Zeit beim Bundesheer erlebt. In diesem Sinne, glaube ich, war es ganz klug, heute ein bisschen drüber zu reden. Es gibt sicher viele nette Geschichten da draußen.
wie man so gesagt hat, wenn man will, dass ein Land eine Verteidigungsbereitschaft hat und verteidigungswillig ist, macht es Sinn, wenn so viel wie möglich Leute da integriert sein, doch auch positive Gedanken zum Militär haben, dann ist das viel tiefer in der Bevölkerung verankert und in dem Sinn macht es Sinn. Und es hat damals der Oberst Eigentler, glaube ich, hat angefangen mit dem wirklichen Öffnen des Regiments und die Partnerschaft mit den Gemeinden zu schließen. Und ich glaube, so eng wie bei uns ist damals das Regiment, jetzt das Bataillon mit dem Bezirk verbunden ist, das haben wir fast beispielgebend in Österreich.
Ja, es gibt ja auch diesen Verein Freunde des Jägerbataillons 24, wo die Bürgermeister, glaube ich, alle mit dabei sind oder die Gemeinden.
Und wie gesagt, die haben das relativ gut strukturiert und da wirklich gut verankert. Das hat vor 40 Jahren angefangen oder so. Und also da sind wir fast beispielgebend in Österreich.
Und da ist ja die Bürgermeisterin Planig Ehrenpräsidentin.
Ja, Nobelhobel. Es gibt ja auch, ich war ja damals auch Zeitungsreporter, wo die ersten Damen vom Bundesheer eingerückt sind. Das war eine coole Geschichte. Die ersten Mädels waren damals nicht so gern gesehen bei vielen alten Soldaten. Mittlerweile gibt es ja schon eine Generälin sogar beim Militär. Also ist jetzt auch ganz andere Zeit, das österreichische Bundesheer. Es sind wirklich alle Bevölkerungsschichten und beide Geschlechter vorhanden. Also finde ich gut.
Ja, Dieter, vielen Dank fürs Geschichten erzählen, fürs Diskutieren. Ich glaube, es ist ganz eine unterhaltsame Episode geworden. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören und wir hören uns.
Sehr wohl in Osttirol. Vielen Dank.
Vielen Dank. Juhu!